Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Brauchen wir eine andere Berichterstattung über die Wahlnachlese? Müssen wir das Ergebnis von allen beteiligten Parteien immer wieder einordnen lassen mit allen Floskeln und Klischees, die dann immer wieder zu hören sind? Und müssen wir, erst recht nach dem Ergebnis der Europawahl, nun mehr als bisher mit der AfD reden? Wir haben darauf auch keine eindeutige Antwort, dafür aber Stimmen von Hörerinnen und Hörern. Und brauchen wir mehr Klassik im Radio? Das zumindest fordert der Deutsche Tonkünstlerverband von den Öffentlich-Rechtlichen. Wir beginnen aber in der Slowakei. Ein tief gespaltenes Land, das nach dem Anschlag auf seinen Premierminister Robert Fico nun für einen kurzen Moment innegehalten hat. Nun hat sich Fico mit unversöhnlichen Worten zurückgemeldet. Seine Regierung setzt ihren umstrittenen Kurs nach dem Vorbild Ungarns fort. Und als nächstes, da steht der Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nun auf der Tagesordnung. Das slowakische Parlament soll noch im Juni zustimmen und Medienschaffende reagierten mit dem ersten Streik in der Geschichte des Senders und befürchten das Ende ihrer Unabhängigkeit. Auch in privaten Medien hinterlässt politischer Druck sichtbare Spuren. Marianne Allweis mit Einzelheiten.
Protestiert haben sie schon, doch dieses Mal ist es ein richtiger Streik. Der erste im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei. Für freie Medien, für einen freien RTWS, rufen die Journalistinnen und Journalisten des Senders vor dem Gebäude des Kulturministeriums in Bratislava. Das Haus unter Leitung einer rechtsnationalen Politikerin verantwortet die Rundfunkreform, gegen die sich der Streik richtet. Es reicht, aktuelle Äußerungen von Regierungspolitikern zu nehmen, um abzuschätzen, was uns droht. Ab September sollen einige unserer bekanntesten Moderatoren nicht mehr zu hören und zu sehen sein. Warnt eine Mitarbeiterin. Noch im Sommer soll die Rundfunkanstalt abgeschafft und unter neuem Namen neu gegründet werden. Eine Ethikkommission soll das Programm überwachen, mehr Werbung, die schlechte Finanzierung verbessern. Tomasz Bartonek vom Streikausschuss sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Unsere Hauptforderungen sind die Rücknahme dieses Gesetzes oder der Beginn einer sachlichen Diskussion. Außerdem eine langfristig stabile Finanzierung, so wie das in modernen Ländern in Europa üblich ist, und ein Stopp der verbalen Angriffe auf Journalisten. Doch die aktuelle Regierung hält an der Reform fest. In diesem Monat soll sie endgültig verabschiedet werden. Trotz wochenlanger Demonstrationen der liberalen Opposition, trotz Kritik von der Europäischen Rundfunkunion und aus der EU-Kommission. Viele Forderungen des Streikausschusses sind identisch mit dem, worum sich unser Management seit Monaten bemüht, sagt der Intendant des slowakischen Rundfunks, Luboš Machaj. Unserer Meinung nach ist es für die geplanten Änderungen nicht nötig, die ganze Organisation abzuschaffen. Eine Neugründung ist allerdings nötig, um den Intendanten loszuwerden. Dessen Amtszeit läuft noch 3 Jahre, dem Premierminister ist er ein Dorn im Auge. Robert Fico äußert sich gern auf Facebook, vor einer Woche zum ersten Mal seit dem Anschlag. Ein Rentner hatte ihn Mitte Mai mit 4 Schüssen lebensgefährlich verletzt. In einer Vernehmung sprach der Mann Medienberichten zufolge auch von Kritik an der Rundfunkreform.
Bratislavská kaviareň agresívne, často aj fyzicky.
Das Kaffeehaus von Bratislava attackiert oft auch physisch Vertreter der Regierung, unterstellt Fico. Die Opposition beleidigt Regierungsmitglieder in Theateraufführungen. Auch Live-Übertragungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTWS werden grob missbraucht. Medien sollten endlich wieder objektiv berichten, fordert der Premier. Kritische Journalisten hat der Ungarn-Freund auch früher beschimpft. Seit seiner Wiederwahl vor einem Dreivierteljahr bezeichnet er einige explizit als Feinde. Mitglieder der Regierung geben ihnen keine Interviews, zum Beispiel dem meistgesehenen Sender der Slowakei, der privaten Markisa. Dort ist seit Monaten von Einflussversuchen zu hören, vor kurzem auch öffentlich. Wir stehen nicht nur unter dem Druck von Politikern, sondern auch von unserer eigenen Führung, sagt der Moderator Michal Kovacic live in seinem beliebten Polit-Talk. Die Slowakei erlebt gerade einen Kampf um die Orbanisierung unserer Medien. Öffentlich wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. In Wahrheit verläuft dieser Kampf überall, aber still und schleichend, mit verheerenden Folgen für die slowakische Demokratie.
Zničujúce následky pre slovenskú demokraciu.
Kovačič wurde abgesetzt. TV Markiza gehört dem tschechischen Investmentriesen PPF. In Deutschland ist die Milliardärin Renata Kellnerowa an dem Privatsender Pro7Sat1 beteiligt. Beobachter meinen, dass ihr Geschäftsinteressen in der Slowakei wichtiger seien als freie Medien.
Über die Urbanisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei berichtete Marianne Allweis. Kaum liegen die Europawahlen hinter uns, da beginnt auch schon die Nachlese. Vielleicht haben Sie die Berichterstattung in den Medien verfolgt, dann konnten Sie beobachten, wie Politiker und Politikerinnen den Verlust ihrer eigenen Partei schönredeten, ihre Wahlniederlage relativierten und allein die gesellschaftlichen Umstände für schuldig erklärten. Selten aber waren Eingeständnisse eigener Fehler zu vernehmen. Muss das so sein? Sollten Medien der Politik diese Bühne überhaupt bieten? Und welchen Mehrwert haben solche floskelhaften Ausflüchte?
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Das ist ein Ergebnis, mit dem wir nicht zufrieden sind. Es hat keinen Sinn, jetzt dem Kanzler Schuld zu geben. Wir müssen jetzt liefern. Kennen Sie diese Sätze auch auswendig? Sie fallen so oder so ähnlich nach so ziemlich jeder Wahl in Interviews mit Politikern und Politikerinnen über die Wahlergebnisse. Das Ritual gehört zur Demokratie. Nach den ersten Hochrechnungen werden Parteifunktionären Mikrofone vors Gesicht gehalten und sie dürfen dann hineinstrahlen oder etwas sehr Staatsmännisches sagen. Die Aussagen stammen dabei aus einem so kleinen Katalog, dass man daraus beinahe eine Multiple-Choice-Frage machen könnte. Klar, was soll man auch antworten, wenn die eigene Partei gegenüber dem letzten Wahlergebnis verloren hat? Oder wenn man nicht mehr stärkste Kraft ist, sondern vielleicht auf Platz 4? Andererseits, was soll man sagen, wenn man ein gutes Ergebnis eingefahren hat? Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Politik die Menschen im Land überzeugen konnte. Ja, nu. Diese Interviews erinnern mich, zugegeben als Nicht-Sportfan, an die Interviews mit Fußballern nach einem Spiel. Sie haben das Spiel verloren. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, nicht gut, ne? Ich habe mich schon immer gefragt, was der Erkenntnisgewinn solcher Fragen ist. Dennoch werden sie immer gestellt. Im politischen Kontext stellt sich die Frage gleich doppelt. Denn hier will die Berichterstattung ja eigentlich vermeiden, dass Parteien bloß ihre Phrasen in Kameras sagen. Das Ziel ist ja, Politik kritisch zu begleiten und einzuordnen. Warum begnügt man sich also so häufig mit diesen beinahe schon ritualisierten, meist inhaltslosen Interviews? Ich spüre selbst immer eine Politikverdrossenheit, wenn ich mir ein paar Nachrichtensendungen nach so einer Wahl ansehe. Denn eingeübte Phrasen, die möglichst Schaden vermeiden sollen, wirken halt auch immer unehrlich und distanziert. Was würde ich stattdessen lieber sehen? Interessanter wäre doch, Politiker zu fragen, welche konkreten Machtoptionen sie in dieser Konstellation von Wahlergebnissen sehen. Was können Wähler an konkreter Politik in der kommenden Legislatur erwarten? Man könnte noch mal auf die wichtigsten Wahlprogrammpunkte eingehen. Natürlich interessiert auch, welche Schlüsse eine Partei aus so einem Ergebnis zieht. Wird sie sich personell neu aufstellen, ihre Kommunikation verändern? Aber danach zu fragen, lohnt sich immer erst einige Wochen nach der Wahl. Denn am Wahlabend ist ja diese Strategie offensichtlich noch nicht vorbereitet. Wissen Sie, wessen Meinung mich am Wahlabend noch mehr interessiert als die Meinung der Leute, deren Karrieren offensichtlich von diesen Ergebnissen abhängen? Die Menschen, deren Leben von diesen Ergebnissen abhängen. Wie fühlen sich emigrierte Menschen bei einem Rekordergebnis der AfD? Was halten Jugendliche vom Ergebnis? Und warum? Wie geht es jenen, die beruflich und wirtschaftlich auf offene innereuropäische Grenzen angewiesen sind, bei einem Sieg der nationalistischen Parteien? Es gibt so viel zu besprechen, besonnen, methodisch. Irgendwie erscheint es mir da als Verschwendung von Sendezeit, einstudierte Floskeln der Gewinner und Verlierer wieder und wieder zu hören. Ich hoffe, die Medien behalten ihre Augen auch jenseits der Wahl auf Europa. Denn das zuvor weitgehend bürokratische Europa ist hochpolitisch geworden. Es geht uns alle an. Ich wähle keine Mannschaften, sondern meine Zukunft. Ich will wissen, was damit ist.
Zur Nachlese der Europawahlen gehört auch die Suche nach Antworten auf eine Frage, die wir in diesen Tagen immer wieder hören. Soll man mit ihnen reden? Gemeint ist nicht Voldemort, sondern die AfD. Auch wir fragen uns das immer wieder. Immerhin hat der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Legitimieren Anhaltspunkte für demokratiefeindliche Bestrebungen, die AfD nicht zu Wort kommen zu lassen? Oder sollte man mit ihnen reden, erst recht nach ihrem Abschneiden bei den Wahlen? Schwieriger Umgang, die Medien und die AfD. Unter dieser Überschrift diskutierte die Sendung Agenda bei uns im Programm heute gut anderthalb Stunden mit Hörerinnen und Hörern, gemeinsam mit Experten. Michael Borgers fasst uns einige Stimmen daraus zusammen.
Welche Themen bewegen die Menschen? Wie wird darüber berichtet? Und legen Medien hierbei unterschiedliche Maßstäbe an? Es geht um Grundsätzliches, auch in dieser ersten Wortmeldung eines Hörers, der findet:
Also Interviews mit Politikern der AfD werden sehr häufig mit einem kritischen und ablehnenden Unterton geführt. Aber wenn sie Interviews mit Gesprächspartnern anderer Parteien führen, sind sie nicht halbwegs so kritisch, selbst wenn die da einen vergleichbaren Unfug erzählen.
Und genau das wünsche er sich, etwa dann, wenn Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Forderung nach einem Tempolimit mit dem Verweis auf einen Mangel an Schildern ablehnen würde.
Wir sollten sie hart befragen. Ob wir sie genauso hart befragen sollten,
macht zunächst ein kleines Fragezeichen hinter dieser Forderung Friedbert Meurer, Leiter der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk. Um dann aber zu betonen:
Die Ampelpolitiker müssen sich bei uns manchmal auch morgens ziemlich warm anziehen, und zwar ziemlich oft sogar.
Meurer verteidigt, dass im Programm auch Politiker der AfD live interviewt werden, wofür der Deutschlandfunk regelmäßig kritisiert wird. Ein Anliegen der Redaktion sei es eben, möglichst viele Menschen zu erreichen und nicht mit erhobenem moralischem Zeigefinger zu sagen:
Den dürft ihr nicht interviewen, den dürft ihr nicht interviewen, die müsst ihr rauslassen.
Das ist aber naiv, sorry, das ist
sondern,
naiv.
Nein, das ist
geht nicht um moralischen Zeigefinger.
Nein,
bitte
Sie
arbeiten an ihrer eigenen
Entschuldigung,
Abschaffung.
Lassen Sie mich mal kurz.
Wer an dieser Stelle so vehement widerspricht, ist Nils Minkmar, Autor für die Süddeutsche Zeitung. Er ist überzeugt:
Aber noch mehr schalten doch ab, wenn die immer diese AfD-Leute zu Wort kommen. Das ekelt doch auch die Leute ab, da bleiben doch auch weg vom Öffentlich-Rechtlichen. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich gucke mir das nicht mehr an, ich höre nicht mehr zu, der sitzt doch immer nur die Weigel und die Wagen nicht. Das hat doch auch diesen Effekt, dass sie auch die Mitte verlieren.
Am Ende gehe es nicht um Talkshows, sondern die Konjunktur der Themen, die dort verhandelt würden, gibt Carsten Reinemann zu bedenken, der an der LMU München dazu forscht, wie sich Menschen eine Meinung bilden. Und hier spielten eben Themen wie Migration eine entscheidende Rolle.
Und ich glaube, da liegt auch viel mehr die Frage, was auch Medien tun können. Ich erinnere mich 2017, wie beispielsweise die Bild-Zeitung und Springer insgesamt das Thema Kriminalität von Flüchtlingen in einer Art und Weise im Wahlkampf gespielt hat, die wirklich ja schon unglaublich war. Und dann aber nachher sozusagen die Verantwortung in Person von Julian Reichelt abgestritten hat, dass das irgendwas mit dem Wahlergebnis der AfD zu tun haben könnte.
Einige Hörer dagegen kritisieren in Mails zu der Sendung, dass sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch viel mehr mit Themen wie diesen befassen müsse. Einer erklärt im Radio:
Die gesamten Diskussionsrunden, die folgen alle, auch Ihre jetzt, im Prinzip im Schema. Und das Schema lautet: Was können wir tun, damit die Zustimmungsraten im Endeffekt runtergehen? Was können wir negativ darstellen?
Die AfD bestehe nicht nur aus Björn Höcke und Maximilian Krah, sondern auch aus Politikern mit vernünftigen Gedanken.
Und ich finde, wenn man das so darstellen würde, dann würde in mittelfristig würde man wahrscheinlich mehr erreichen bei der Bevölkerung. Ich sehe es an mir, dieser Abwehrreflex. Ah, da wird jetzt wieder, ich sage es jetzt mal übertrieben, Staatsfunk gemacht. Der kommt rüber und bewirkt reflexartig eine Gegenreaktion.
Und wozu das am Ende führen kann, beschreibt diese Hörerin.
Ich war in Gera, Thüringen, in einem Ferienhaus und dort erklärte mir der Vermieter den Fernseher, der riesig war. Und ich habe dann nach einer Weile ihn unterbrochen und habe gesagt, ich brauche eigentlich nur ARD und ZDF. Und dann sagte er: Was? Nur, das guckt bei uns keiner. Wir gucken immer YouTube.
Ganz schön kontrovers, der Umgang der Medien mit der AfD. Michael Borgas fasste dazu einige Stimmen zusammen. Und nachzuhören ist die Agenda-Sendung dazu wie immer in der Deutschlandfunk-App. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, das wissen Sie. So sehen es offenbar auch viele öffentlich-rechtliche Programme. Ihr Auftrag verpflichtet Sie dazu, über kulturelle Ereignisse zu berichten. Dabei rutschen Kulturthemen allerdings häufig in die Nacht oder landen auf anderen Ausspielwegen. Nicht immer scheint die Berichterstattung über Kultur eine willkommene Kür zu sein. Das hat der Deutsche Tonkünstlerverband bei der jüngsten Umstrukturierung des Radiosenders RBB Kultur beobachtet. Der heißt seit kurzem Radio 3 und seitdem, so der Verband, werden nur noch Häppchen serviert. 7 von 18 Stunden kämen jetzt ohne Klassik aus. Wird der Sender damit klassikfrei? Das habe ich den Präsidenten des Verbands, Christian Höppner, vor der Sendung gefragt.
Ja, auf jeden Fall erstmal sendemäßig gesehen weniger. Aber was eben wirklich gar nicht geht aus Sicht des Deutschen Tonkünstlerverbandes, ist, dass es in den Kernzeiten, also von 6 bis 10 und von 16 bis 19 Uhr, ja, die klassische Musik als solche verbannt ist. Also es gibt sie doch in der Häppchenkultur, in einer für mich konzeptionslosen Mischung mit anderen Genres, aber es ist ein kulturelles Erbe, was wir da haben, das ist eben da wirklich verschwindend gering vorhanden.
Ja, der RBB begründet die zurückgefahrene Klassik ja damit, dass das den Hörgewohnheiten der jungen Generation entgegenkomme. Ist das so? Können Sie das als Tonkünstlerverband belegen?
Null. Im Gegenteil, das Interesse an der Klassik ist sehr groß, einfach weil es eine sehr lebendige, sehr aktuelle Kultur ist. Und wenn Kinder und Jugendliche damit frühzeitig in Berührung kommen, dann ist natürlich auch das Interesse da. Plus die Plattformen haben sich geändert.
Ja, Sie sagten gerade schon, die jungen Leute hören nicht mehr unbedingt lineares Radio, die bewegen sich ganz woanders. Aber so argumentieren ja jetzt auch die Programmverantwortlichen bei ihren Umstrukturierungen, also dass die Kultur nicht geschreddert wird, sondern es lediglich zu einer Umverteilung komme. Könnte man doch als eine zielgruppenkonzentrierte Aktion verstehen.
Nee, also für mich ist das eine Sackgasse, weil es werden ja keine spannenden Beziehungen hergestellt. Ja, wenn man sich ernsthaft mit dieser Kunstform auseinandersetzen will, braucht man einfach auch etwas längere Formate und kann das nicht in Häppchenkultur servieren.
Lassen Sie uns den Blick bzw. das Ohr vielleicht eher gesagt nochmal weiten. Sie sagten es gerade schon, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja im Moment grundsätzlich die Tendenz, in der Kultur zu sparen. Wir haben das beim HR erlebt, beim SWR und beim Bayerischen Rundfunk. Welchen Stellenwert hat die Klassik denn im Jahr 2024 bei den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt?
Wir haben eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagsreden, weil die Kultur im Allgemeinen und die Klassik im Besonderen auch immer von allen Protagonisten ganz hoch gehandelt wird und sagen, das ist ganz wichtig. Aber letztendlich, faktisch passiert genau in dieser Rückbau aus der Angst, man verliert damit das junge Publikum. Und das ist einfach schlichtweg falsch. Generell ist so ein bisschen die Tendenz, na, nicht zu viel Klassik, dann verlieren wir unser Publikum. Das ist nicht die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, also zu stark nach der Quote zu schauen.
Ist dieser Rückbau, wie Sie es formulierten, nicht eine Chance für die private Konkurrenz? Klassikradio freut sich doch sicherlich. Je weniger Klassik bei den Öffentlich-Rechtlichen, desto größer vielleicht auch da die Quote.
Ja, das machen sie ja auch. Nur das, sagen wir mal so, das finde ich dann schon sehr monokulturell, was da passiert, in weiten Teilen jeweils bei den Privaten. Weil die müssen natürlich, und das verstehe ich auch bis zum gewissen Grade, die müssen natürlich drauf schauen, dass sie mit den Werbeeinnahmen und mit allem, die sind ja eben nur mal privat finanziert, dass das auch für sie ökonomisch auskömmlich ist. Bei dem Öffentlich-Rechtlichen, der hat auch den Auftrag, den Senderauftrag, Bildung und Kultur und Nachrichten, also Informationen, das ist der Kernauftrag. Und wenn der, wie er in dem Staatsvertrag steht, eben auch dann von den Hörerinnen und Hörern nochmal eingefordert wird für einen Teilbereich der Kultur, dann finde ich, sollte das der Öffentlich-Rechtliche ernst nehmen. Wir sind froh, dass wir noch einen breit aufgestellten, auch mit den Rundfunkkleinkörpern und mit den Kulturprogrammen, einen breit aufgestellten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Aber wenn er dieses Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Privaten nicht voller besser ausspielt, dann stellt sich immer mehr die Frage nach der Existenzberechtigung für den Öffentlich-Rechtlichen.
Wie attraktiv ist denn dann überhaupt so ein, ich sage jetzt mal, Ausspielweg auch für junge Komponistinnen und Komponisten? Also wenn ihre Musik im Radio nicht mehr gern oder kaum noch gespielt wird, ist da das Radio überhaupt noch das für sie wichtige Massenmedium oder längst durch anderes wie Spotify und so ersetzt worden?
Ja, natürlich sind da Konkurrenzen aufgekommen in den Ausspielwegen. Gerade deshalb ist es ja so notwendig, das Radio so attraktiv wie möglich zu gestalten, damit es ein ernsthafter Player ist in dem Feld um Aufmerksamkeit. Und natürlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in der Verpflichtung, das abzubilden, was in seinem Sendegebiet passiert. Und auch das passiert immer weniger. Ich meine, wenn Sie sich den Anteil anschauen, den Kultur jetzt noch hat im RBB, und wenn Sie schauen, was für eine kulturelle Vielfalt in dieser Stadt Berlin und im Land Brandenburg brummt, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das wirklich eine Verpflichtung, da auch das abzubilden, was kulturell passiert. Und das wird mit dem Argument, die Quote stimmt nicht, dann einfach abrasiert. Dann brauchen wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr, wenn das gleichgestellt wird, wie das bei den Privaten ist.
Tut man den jungen Leuten da nicht auch ein bisschen Unrecht, wenn man ihnen unterstellt, Klassik ist eigentlich nur noch so in Häppchen zumutbar und dann sicherlich auch nicht so die experimentellen Stücke?
Ja, natürlich. Heranwachsende sind neugierig. Ein Baby, was auf die Welt kommt, ist von Hause aus neugierig. Und unsere Gesellschaft versündigt sich wirklich daran, weil wir in dem Bildungsweg diese Neugier zum Teil wirklich systematisch abtrennen. Wir brauchen Menschen, die selbstbewusst sind, die in der Selbstwahrnehmung stärker sind und die einfach auch diese Neugier, die, wie gesagt, jeder mitbringt, die gepflegt und gehegt wird. Ja, da könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine viel größere Rolle spielen, wenn er sich nicht manchmal auch der Erwartung oder auch der Beschlussfassung der Parlamente, der Länderparlamente, gibt ja die Kultur- und Medienhoheit für die Länder, die sind ja da wirklich maßgebliche Akteure. Bloß in diesem Ping-Pong-Spiel zwischen Sendeleitung und Landesparlamenten, da müssen wir einfach mal raus. Öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und Aufgabe in öffentlicher Finanzierung. Und das geht uns alle an. Und deshalb hoffe ich eben auch sehr, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nicht wie jetzt hier im Fall von RBB3 beim Klassikpublikum einfach dann teilweise auch vollkommen enttäuscht zurückziehen und sagen, ich schalte das nicht mehr ein, sondern sich wirklich auch sowohl im Dialog mit dem Sender als auch mit der verantwortlichen Politik wirklich darum kümmern und einfordern, dass die Kultur wieder die zentrale Rolle spielt, die sie auch in unserer Gesellschaft hat. Denn letztendlich sind alle gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir haben, kulturell begründet auch. Und deshalb Kultur ist maßgebend für unser Zusammenleben und wichtiger denn je in unserer Zeit.
Christian Höppner, Präsident des Deutschen Tonkünstlerverbands, und seine Kritik an der Umstrukturierung des Radiosenders RBB Kultur. Und noch eine Meldung zum Schluss. Fast 3 Jahre nach dem Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter de Vries hat das Amsterdamer Strafgericht ein Urteil gesprochen und 3 Männer wegen Mordes zu Haftstrafen von bis zu 28 Jahren verurteilt. Immerhin. Und im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten können Sie dabei zuhören, wie sich einige Jugendliche an der Zukunft erproben und welche Rolle ein geklautes Kneipenschild dabei noch spielt. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.